Ich habe zum Ende der Gottesdienstserie eine klitzekleine Frage mitgebracht. Wo wir doch über Gleichnisse geredet haben, warum? Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Warum redet der so oft in Gleichnissen? Weiß das jemand? Ira, schreis raus. Weil unser Hirn so konzipiert ist, dass wir uns Dinge besser merken durch Bilder. Okay, hier noch ein. Damit wir es nicht verstehen, was er meint. Und du sagst, dass wir es verstehen. Okay, das ist schon mal gut. Noch jemand? Will noch jemand versuchen? Also wir haben schon eine Bandbreite. Also ich hab mir die Frage so gestellt, wie ich sie euch gestellt habe, und habe in den Evangelien gesucht. Und es gibt sicherlich viele Antworten, die richtig darauf sind. Unter anderem die drei, die wir gerade gehört haben. Aber zwei davon habe ich ganz explizit in Markus gefunden. Und ich möchte euch beide Antworten mal vorführen. Da wird Jesus an erster Stelle von seinen Schülern gefragt, warum erzählst du eigentlich so viele Gleichnisse? Da sagt er zu ihnen, den Jüngern, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches, des Reiches Gottes, zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen. Es sei denn, dass sie umkehren und Gott ihnen vergebe. Erste Antwort, er erzählt Gleichnisse, damit sie es hören und nicht verstehen, außer sie kehren um. Lassen wir mal ganz kurz sacken. Und dann nehmen wir uns die zweite Variante vor. In 4,33, Markus auch, fasst Markus zusammen. Jesus gebrauchte viele solche Gleichnisse, um den Leuten das Wort Gottes so zu verkünden, dass sie es verstehen konnten. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber legte er alles aus, wenn er mit ihnen allein war. Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Um den Menschen so von Gottes neuer Welt zu erzählen, dass sie es verstehen. Und damit sie es hören, aber es nicht verstehen. Okay. Geht hin in Frieden. Das fiel mir schwer zu verstehen, aber ich habe es versucht. Und möchte euch mit reinnehmen, meine Gedanken. Damit sie verstehen. Warum erzählt er, damit sie verstehen, was das mit Gottes Reich, mit Gottes neuer Welt, mit der Welt, wie Gott sie sich vorstellt, mit der Welt, wie sie mit Jesus anfängt, was das mit der zu tun hat. Damit die Leute das verstehen, benutzt er Bilder aus ihrer Alltagssprache, die leicht zugänglich sind. Wenn wir heute Gleichnisse lesen, dann runzeln wir häufig die Stirn und fragen uns, was soll das mit dem Acker und so. Aber für die Juden damals waren die Geschichten, die Kurzgeschichten, die er erzählt hat, sinnvolle Geschichten. Also die haben gemerkt, wovon er spricht. Das waren meistens sehr relativ einfache Beispiele und man konnte es nachvollziehen. Und deswegen sagt er, damit sie verstehen, erzählt er das in Bildern, die man aus der Alltagswelt kennt. Das war jetzt auch erstmal mein erster Zugang, habe ich gedacht, mit der Seite kann ich mich anfreunden. Die andere, damit sie nicht verstehen. Mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, es sei denn, dass sie umkehren und Gott ihnen vergebe. Es gibt auch andere Übersetzungen, die habe ich euch mal nebeneinander gestellt. Ich habe hier die linke, habe ich euch eben vorgelesen. Es sei denn, dass sie umkehren und Gott ihnen vergebe. Wenn das so wäre, dann dürften sie verstehen. Es gibt aber auch Übersetzungen, die übersetzen so, mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht umkehren und Gott ihnen vergebe. Also damit ihnen Gott nicht vergibt und sie nicht umkehren. Das ist natürlich jetzt noch abgefahrener. Ich darf euch sagen, dass das griechische Wort, was da steht, beide Varianten zulässt. Also es ist beides möglich. Es sei denn, dass sie umkehren oder damit sie nicht umkehren. Ich habe mich für diese linke Variante entschieden, die ich euch von Anfang an erzählt habe. Nicht nur, weil sie mir besser gefällt, sondern weil ich glaube, dass sie mit Jesu gesamter Botschaft einfach besser zusammenpasst. Deswegen übersetze ich das so. Wollte ich nur sagen, falls ihr später den Text nachlest und es in eurer Bibel die andere Variante steht, wisst ihr Bescheid. Kann man auch so übersetzen. Also, da steht eben, dass Jesus sagt, dass sie hören sollen und nicht verstehen. Das ist ein Zitat, was fast hundertprozentig genauso im Alten Testament zu finden ist. Es ist ein Zitat aus der Geschichte von dem Propheten Jesaja. Und ich glaube, um zu verstehen, warum Jesus das benutzt, müssen wir uns die Jesaja-Situation ein bisschen angucken, weil er ja Jesaja quasi zitiert. Also ihr findet das in Jesaja 6. Der Hintergrund ist, die Juden sind in einer schwierigen politischen Situation. Sie werden politisch unter Druck gesetzt, teilweise angegriffen. Ihr Brudervolk, das Nordreich, hat es schon schwer abbekommen von den Assyrern. Und in dieser Situation spricht Gott durch Propheten zu seinem Volk und sagt zum einen, habt keine Angst, vertraut auf mich. Dann sagt er ihnen was, geht dieses politische Bündnis ein und nicht jenes. Und er sagt auch durch diesen Propheten, kümmert euch um eure Leute, um die Armen, um die Kranken, kümmert euch um die. Aber was passiert ist, kaum einer aus dem Volk will ihm vertrauen. Sie schmieden lieber eigene Bündnisse und jeder schaut nur auf sich. Und Gott schickt immer und immer wieder Propheten, die sagen, ändert euch, vertraut Gott, kümmert euch um eure Leute, schmiedet keine Bündnisse mit denen. Und in der Situation hier braucht Gott wieder einen Boten, einen Propheten, den er senden kann, der seinem Volk wieder diese Botschaft überbringt. Und der Typ namens Jesaja hat eine Vision. Er sieht sich vor Gott. Er kann Gott nicht erkennen, weil es alles so so überwältigend ist, aber er weiß, er ist da vor Gott. Und Gott, er hört, wie Gott spricht und sagt, ich brauche einen Boten, wen soll ich senden? Was sagt man in so einer Situation? Nimm mich, sagt der Jesaja. Hier bin ich, ich mach's. Und Gott sagt zu ihm, sag zu dem Volk, hört, aber versteht nicht, seht hin, aber merkt's nicht. Und im übertragenen Sinne, denn sonst würdet ihr ja am Schluss noch einsehen und umkehren. Der Prophet soll zum Volk hingehen und sagen, hört zu, aber versteht's nicht. Seht hin, aber merkt's nicht. Sonst würdet ihr ja noch umkehren. Das ist eine der meiner Meinung nach kompliziertesten Bibelstellen überhaupt. Ich verstehe sie so, dass Gott das, was schon da ist, nämlich dass das Volk immer und immer wieder zu den Propheten gesagt hat, nee, wir glauben euch nicht, dass er das verstärken will, indem der Prophet das schon von Anfang an sagen soll. Sozusagen so das Ende der Fahnenstange, dass er es gar nicht mehr probiert, ihnen etwas zu präsentieren, zu sagen, kehrt um, sondern dass es ihnen einfach sagt und sagt, hört das, aber probiert es gar nicht, kehrt gar nicht um, ändert euch nicht, seht's, aber seht's halt auch nicht. Also es klingt irgendwie sehr trotzig, wie so ein letzter Versuch, das ihnen doch vor, ja, ihnen doch eine Botschaft irgendwie vor die Füße zu schleudern und aber dabei gleich auszudrücken, dass er gar nicht erwartet, dass daraus was passiert. Der Prophet scheitert wie all seine oder viele seiner Vorgänger, weil seine Botschaft zu sehr dem widerspricht, was die allgemeine Meinung war oder den eingefahrenen Lebensweisen. Und das soll er den Leuten ins Gesicht sagen. Und Jesus deutet hier seine Botschaft der Gleichnisse oder das, was er den Leuten erzählt, deutet er in der Tradition der Propheten und sagt so, wie die Propheten gesprochen haben, uns hat keiner verstanden. Natürlich haben es immer wieder Leute verstanden, aber es war auch immer und immer wieder so, dass viele es abgelehnt haben. So versteht sich auch Jesus und sagt so, meine Botschaft findet kaum Gehör. Deshalb erzähle ich verständliche, einfache Geschichten, dass die Menschen sie nachvollziehen können und sie doch nicht verstehen. Und jetzt die Frage, warum? Es sei denn, sie kehren um und es wird ihnen vergeben. Es sei denn, die Menschen wollen mit mir unterwegs sein, in meinem Staub, in meinem Schatten durch die Lande ziehen. Ich glaube, es ist hier interessant bei dieser Stelle, dass Jesus unterscheidet zwischen seinen Schülern, die ihn fragen, wie ist das denn? Warum erzählst du Gleichnisse? Und er sagt, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reich Gottes zu verstehen. Und zu den anderen sagt er, die aber, die nicht mit mir unterwegs sind, denen erzähle ich, damit sie es nicht verstehen. Und ich deute das so, dass Jesus, dass den Menschen, dass er damit meint, er erzählt es, damit man merkt, da ist was, was ich nachvollziehen kann. Das ist ein Alltagsbeispiel, das macht auch irgendwie Sinn, aber ich kann den existenziellen, tiefen Sinn nicht theoretisch greifen. Und Jesus sagt, mich und das Reich Gottes, das könnt ihr nicht in der Theorie greifen. Ich kann euch Bilder dafür erzählen, die sind alle schön, die sind alle gut, aber ihr könnt mich nicht in der Theorie begreifen. Es sei denn, dass ihr umkehrt und sagt, ich auf meine Art und Weise kriege ich es nicht hin, ich gehe diesem jüdischen Rabbi hinterher und will von ihm nochmal neu leben lernen. Er unterscheidet zwischen denen, die mit ihm unterwegs sind, ganz nah und sagt, die können es verstehen und die, die aus der Distanz nur zugucken und zuhören, sagt, denen erzähle ich es, damit sie es nicht verstehen und damit sie es verstehen. Also beides. Ne? Also ich würde sagen, verstehen auf einer Ebene von, ja, das ist nachvollziehbar, was er da sagt, theoretisch, aber der andere Schritt, dass es mich persönlich existenziell trifft, dieses Verstehen, ist gerade nicht dadurch möglich, wenn man ihnen einfach nur zuhört. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn David ein Gleichnis erzählt bekommt. Im Alten Testament gibt es so eine Geschichte, da kommt jemand, ein Prophet zu David und sagt ihm, guck mal, es gibt hier einen reichen Mann, der hat ganz viele Schafherden und es gibt einen armen Mann und der reiche Mann hat dem armen Mann noch sein eines Schaf abgenommen und der arme Mann steht jetzt ganz ohne Schaf da. Und das ist ein Gleichnis, was David von seinem theoretisch verstehen kann. Und David sagt, verstehe ich, das ist ja furchtbar. Der Mann, der das getan hat, der Reiche, der soll, am besten soll der umgebracht werden. Und dann rückt der Prophet damit raus und sagt, was du noch nicht verstanden hast auf einer tieferen Ebene, der Mann, der reiche Mann, bist du. So, ich will die Hintergründe jetzt nicht zu dieser Geschichte erzählen, aber es macht ein bisschen deutlich, dass man auf der einen Seite etwas nachvollziehen kann, aber auf der anderen Seite gar nicht merken kann, es geht hier um mich oder es geht hier um diesen Jesus, der das erzählt. Der erzählt von sich, der erzählt nicht von irgendwas Fernem, sondern er erzählt von sich und er fragt mich, willst du da mit Teil von sein? Das heißt, ich höre da zwei Gründe raus, warum Jesus so begründet, dass er über Gleichnisse erzählt. Zum einen sagt er, ich bin nicht in einer theoretischen Abhandlung zu greifen, sondern ich kann euch nur einladen und herausfordern, meine Schüler zu werden, mich persönlich kennenzulernen, mit mir unterwegs zu sein. Und dann werdet ihr auch verstehen, was diese Gleichnisse auf einer existenziellen Ebene bedeuten. Und der zweite Grund, den ich da sehe, ist, wer nicht diesem Jesus auf Schritt und Tritt folgt und das, was er tut, ihm nachmacht, also von ihm ganz praktisch lernt, dem bringen diese theoretischen Erkenntnisse nicht viel. Jesus geht es darum, dass seine Schüler, das ist ja ein sehr ganzheitliches Lernen, die mit ihm wirklich Tag und Nacht zusammen waren, dass die von ihm praktisch lernen, wie er mit den Ausgestoßenen umgeht, wie er mit Sündern umgeht, mit wem er zusammen Zeit verbringt, wie er mit Kranken umgeht. Dass sie das von ihm sehen und dass sie es auch probieren. Dass sie praktisch werden. Und ich habe euch ein Gedicht zum Abschluss mitgebracht von Bertolt Brecht. Und ich werde es aber nur zur Hälfte lesen. Aber ich beziehe es mal auf, wenn jemand, wie zum Beispiel ich, hier eine schöne Rede hält, eine Predigt, und man sich denkt, das sind nette Worte, ich habe das verstanden, ungefähr so auf der theoretischen Ebene. Aber die Frage ist dann, was passiert dann damit? So wie ein nettes Gleichnis, wo man sich denkt, wow, der Samen wächst, habe ich verstanden. Aber was macht das mit meinem Leben? Ihr könnt das hier mitlesen. Immer, wenn uns die Antwort auf eine Frage gefunden schien, löste einer von uns an der Wand die Schnur der alten, aufgerollten chinesischen Leinwand, sodass sie herabfiele und sichtbar wurde der Mann auf der Bank, der so sehr zweifelte. Ich, sagte er uns, bin der Zweifler. Ich zweifle, ob die Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat. Ob, was ihr gesagt, auch schlechter gesagt, noch für einige Wert hätte. Wem nützt es, was ihr sagt? Und nebenbei lässt es auch nüchtern. Ist es am Morgen zu lesen? Ist es auch angeknüpft an Vorhandenes? Sind die Sätze, die vor euch gesagt sind, benutzt, wenigstens widerlegt? Ist alles belegbar? Durch Erfahrung? Durch welche? Aber vor allem, immer wieder, vor allem anderen, wie handelt man, wenn man euch glaubt, was ihr sagt? Vor allem, wie handelt man? Das ist ein ziemlich komplexes Gedicht, in dem sehr viel drinsteckt. Aber es wirft die Frage auf, finde ich, vor allem dieser zweite Teil hier, oder im ersten steht es, wenn eure Worte auch schlechter gesagt worden wären, hätten sie dann noch einen Wert? Und wie handelt man, wenn man eure Worte ernst nimmt? Ich verstehe das nicht als Anfrage an Jesus, sondern ich verstehe das als Anfrage an mich. Weil ich glaube, dass Jesus beides hingekriegt hat. Ich glaube, dass er Worte gelehrt hat und die Leute eingeladen hat zu sehen, so handelt man, wenn man meine Worte ernst nimmt. So handelt man. Meine Worte sind auch am nächsten Morgen noch gültig. Meine Worte lassen nüchtern. Meine Worte kannst du durch Erfahrung prüfen. Und ich habe dieses Brecht-Gedicht als Anfrage an uns verstanden. An uns, die wir theoretische Erkenntnis gerne mögen. Also wir mögen es, Dinge zu verstehen, Gleichnisse auslegen zu können, theoretische große Zusammenhänge zu sehen. Und ich bin der erste Fan davon. Aber uns wird hier, glaube ich, wie in der Rede von Jesus gesagt, ich erzähle Gleichnisse nicht, damit man es einfach verstehen kann, sondern damit man mir nachgeht und dann danach handelt, damit es im Leben ankommt. Und wir können uns heute nicht mehr so an Jesu Latschen hängen wie damals. Und das ist so immer wieder so ärgerlich für uns und so bitter, dass wir sagen, hätte ich doch vor 2000 Jahren gelebt und wäre einer von seinen Schülern gewesen. Aber er hat seinen Leuten damals gesagt, als er weggegangen ist, ich bleibe bei euch, indem ich euch meinen Geist gebe. Der ist genauso präsent, ich bin dadurch genauso präsent in euch, wie ich es jetzt bin. Und deswegen möchte ich diese Serie von Jesu Gleichnissen mit uns so abschließen, dass ich euch bitte, darüber nachzudenken, wie es wäre, wenn Jesus euch aufrufen würde, du, Marco, Daniel, Christina, Anna und so weiter, du, komm mit mir, werde mein Schüler, lern von mir, was es praktisch heißt, mit mir verbunden zu sein und wenn meine Worte wirklich zu Handlungen werden. Was würdet ihr dazu sagen? Würdet ihr mitgehen wollen? Würdet ihr euch mit ihm auf den Weg machen? Und wenn ihr das wollt oder wenn ihr das neu wollt, dann sagt es ihm im Stillen so, Jesus, wenn dein Geist so wirklich praktisch mit mir durchs Leben geht, wie du damals mit den Jüngern, dann will ich das erfahren. So. Dann will ich das erfahren. Und ich glaube, das Schöne an Gemeinde ist, dass wir das zusammen machen können. Dass da keiner alleine durchgehen muss. Dass keiner alleine die Frage stellen muss, wie handelt man jetzt und wie verstehe ich das? Sondern dass wir das zusammen machen können.